Roommates dieses Landes, Backstreets Back, Paul Ripke und Joko Winterscheid, Joko Winterscheid und Paul Ripke.
Oh Gott.
Mit ihrem Karriere-Podcast für Berufsjugendliche, AWFNR 402, glaube ich, eins.
Drei.
Drei.
Vier.
Weiß ich
nicht. Ich habe einen Überblick verloren. Alles über 400 Folgen ist so, dass man sagen kann, ist okay.
Ja, finde ich auch. Also wir haben geübt. Und wenn man übt, dann
fallen Späne.
Manchmal wird es dann besser. Und genau das ist hier passiert. Mit einer neuen Folge über, also heute, also es ist tatsächlich eine...
Schlimmstes Intro ever, wirklich. Wie willst du denn irgendwie mal erzählen, dass er hier dranbleiben soll und weiterhört? Wir haben geübt, ja, und wenn man übt, dann wird man manchmal besser. Es war ein absolut kulinarisches, es war ein Gaumenschmaus, nicht nur auf einer Audio, sondern auch auf einer geschmäcklerischen Ebene. Das möchte ich vielleicht hinzufügen.
Ja, es geht sehr viel um gutes Essen und wenn ihr Hunger habt, habt ihr danach noch mehr Hunger.
Ja,
ja, viel Spaß mit der neuen Folge AWFNR.
Und ich möchte mich noch für den Rülpser entschuldigen. Ich möchte mich für den Rülpser entschuldigen. Du hast gesagt, den schneiden wir nicht raus, falls er drin bleiben soll. Es tut mir leid. Ja. Es überkam mich.
Okay. Wir werden präsentiert von O2, dem sehr guten,
sehr guten Netz.
Zum sehr guten Preis.
Und jetzt
geht's los.
Auf los geht's los.
Hallo Joko.
Hallo Paul.
Tatsächlich habe ich ein bisschen, klinge ich gut jetzt so, also so ganz nah dran und
ja,
also
findest
du das? Also du klingst sehr gut.
Ah, okay, ja, das freut mich. Ich finde auch dich, also ich finde dich angenehm. Ich mag dieses leichte Atmen, was ich von dir hören kann.
Ich habe tatsächlich Ärger gekriegt. Ich habe eine kleine Schelte bekommen von Sascha Lobo, dass unsere vorletzte Folge auf meiner Seite eine absolute Unverschämtheit, was Audioqualität angeht, ist.
Danke, Sascha. Vielen, vielen Dank, Sascha, weil du musst wissen, wie oft Paul Ripke mich hier zurechtweist, bevor der Podcast losgeht. Joko.
Geh mal näher ans Mikro jetzt.
Man, ja, geh mal näher ans Mikro. Und Joko, hast du, wie du mich auch manchmal zusammenfaltest, hast du dieses, welches Mikro hast du da gerade? Ja, das und das. Wozu habe ich dir denn... Danke, Sascha Lobo, das freut mich sehr.
Aber geh trotzdem noch mal ein bisschen näher ans Mikro, seit du dir Wasser eingeschenkt hast gerade.
Ich habe mir kein Wasser eingeschenkt, ich habe mir ein kleines Tegernseher eingeschenkt.
Ein Tegernseher, 033, das ist sehr schön. Aber trotzdem, also jetzt habe ich dann versucht, so ein Soundding hinter das Mikro aufzubauen und bin jetzt näher dran und ich hoffe, lieber Sascha, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich habe ein hartes Wochenende hinter mir. Du, es ist Sonntagabend, mein lieber Joko, was hast du so getan?
Du, ich hatte eine wilde Woche, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hab,
also wir fangen mal an beim Montag. Also am Montag haben wir
aufgenommen morgens.
Ja, genau.
Da bin ich noch bin ich dann rüber ins in so eine Location, die wir gemietet hatten, hab da ewig und drei Tage mit Klaas Interviews
Aufsage
gemacht. Keine Aufsage, also Interviews für Duell.
Sind also da schöne Interviews entstanden?
Also ja, was, sehr,
wie,
sehr.
Nee, wie funktioniert das denn? Also da steht, wer fragt euch die Fragen und was müsst ihr dann? Also
wir gucken uns die Matzen an. Ne? Also wir sind ja nicht dabei, wenn unsere Freunde dann reisen für uns bei Duell um die
Welt.
Wer
ist denn, wer hat gereist? Wer?
Das kann ich ja jetzt nicht vorwegnehmen.
Komm so unter uns, Joko. Sag mal,
wie fängt also der vielleicht ist von Jens einer? Knossaller dabei.
Knossi.
Jens. Ja, sehr gut. Ah. Sehr, sehr gut geworden. Also wirklich eine unfassbare Breite. Ich sag mal, von Linda Zervakis bis Jens Knossaller. Ich finde, das ist eine ganz gute, wie nennt man das? Spannweite.
Spannweite.
Genau, da gucken wir uns Beiträge an und dann kriegen wir Fragen gestellt und teilweise kommentieren wir auch einfach nur. Und das war, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte dieser Interviews, dass wir beide mehr Zeit gehabt haben als das Team. Also die waren immer so, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen, weil gleich kommt der Nächste und gleich kommt die Nächste und gleich kommt wieder dann der Nächste und dann kommt nochmal die. So, das war so ein bisschen, weißt du, wir beide waren so im Flow und hatten so viel Spaß, dass aus gefühlt, glaube ich, 5 Stunden, die veranschlagt waren, 7 geworden sind oder so. Und das war aber eine Riesenfreude, weil es dann manchmal, wenn man sich lange nicht gesehen hat, Klaas und ich, dann ist die Euphorie, dass wir uns wiedersehen, riesig. Und wenn wir dann so einen Labertag haben, was wir an dem Tag hatten, also wo niemand sich irgendwie strikt an irgendein Skript halten muss, sondern wo wir einfach wirklich reden können und uns gegenseitig so das Leben unnötig schwer machen und dann aber auch so die Rutschen legen, dass der andere weiß, was er darauf sagen kann, das macht einfach unfassbar Bock. Wir haben wirklich wie so kleine Kinder Tränen gelacht und hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Dann hatten wir noch Gesellschafterversammlung am Montag. Das ist wahrscheinlich nicht so relevant für hier. Ja, das kann ich mal ein bisschen erzählen, was wir so beschlossen haben und wo wir so denken, dass die Schwerpunkte im nächsten Jahr liegen für die Florida TV.
Sehr, sehr schön. Da geht doch den Halligalli Ultras das Herz auf, wenn ihr beide euch sehr gut versteht.
Und ja.
Ich freue mich da auch, dass ihr einen guten Tag gemeinsam hattet. Gesellschafterversammlung Florida TV. Also eine Gesellschafterversammlung klingt ja wie so ein, ich möchte jetzt mal wissen, wo findet die statt? Ist da Gebäck auf dem Tisch? Und wer nimmt da teil und wer führt da vor allem durch? Und gibt's da einen Wortführer? Musst du da als Gesellschaft, also du bist Geschäftsführer der Florida TV?
Bist du wahnsinnig? Nee, da hatte ich ja eine Verantwortung für die Firma. Das weißt du ja selber.
Was bist du?
Gesellschafter. Ich bin Gesellschafter, ja. Ich bin einfach nur Gesellschafter. Klasi ist Gesellschafter. Thomas Schmidt und Arne Kreuzfeld sind Geschäftsführer der Florida TV Entertainment GmbH. Okay. Da habe ich, mein Gott, wir gehen da auch eher so. Also das war jetzt keine einberaumte oder anberaumte Versammlung, sondern wir saßen als die 4 Heinis, die da irgendwie diese Firma machen, zusammen und haben uns darüber ausgetauscht, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll in Zukunft. Und das war. War gut, es hat Spaß gemacht. Es macht immer Spaß. Wir sind immer einer Meinung. Wir sind immer einer Meinung. Wir haben immer das gleiche Ziel vor Augen und wir supporten uns gegenseitig in der Großartigkeit unserer Ideen.
Aber trotzdem gibt es da. Sag mal, Joko.
Entschuldige, das schneiden wir raus.
Nee, das lassen wir drin. Für mehr Authentizität im Podcast.
Richtig, ich hab ein halbes Bier getrunken und bin auf 180.
Ja, ist gut. Aber gibt's so ein Dokument? Macht ihr eine Präsentation?
Nee, das war ja keine anberaumte. Also wenn es eine offizielle, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus deinen unzähligen Gesellschaften.
Nee, weil ich...
Nee, weil du immer alleiniger Gesellschafter bist.
Genau. Ich habe nur mit dir. Also
stimmt.
Aber du bist doch Geschäftsführer von der AWFNR GmbH, bist du, glaube ich, Geschäftsführer, oder?
Das kann sein, ja.
Ah.
Aber da passiert
kriegst
ja
du da die Verantwortung von?
Da passiert ja nichts in der Firma. Da kann ich ja auch Geschäftsführer sein, weil da wo nichts passiert, da habe ich auch keine Verantwortung dafür, das, was passiert. Ja. Nein, aber du haftest ja nochmal anders, wenn du Geschäftsführer bist und musst natürlich auch dann ganz anders vorbereiten, was dann wiederum auch bei Steuer und weiß ich nicht wo hinterlegt ist. Und da bist du ja dann derjenige, der quasi haftbar gemacht werden kann. Und da ist die Komplexität dessen, was da in der Florida passiert weit off von dem, was ich in meinem Köpfchen zusammenkriege.
Okay. Gesellschafterversammlung. Dann Montagabend, du bist in Berlin. Ich hab, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber Joko, habe ich ein kleines Hühnchen mit dir zu rüpfen.
Aha.
Soll ich das jetzt am Anfang machen oder eher gegen Ende?
Wann immer du willst.
Ist dir egal?
Ja, gerne jetzt. Dann kommen wir noch so. Ich glaube, wenn wir es am Ende machen, ich finde es immer gut, wenn man, so wie Fußballer, die können eine richtig scheiße Saison spielen. Die letzten 4 Spiele spielen sie gut und alle sagen so, ey, leck mich am Arsch, auf den können wir auf keinen Fall verzichten nächstes Jahr. Und ich würde jetzt ungerne, dass wir am Ende der Sendung mit so einem Bummer rausgehen.
Okay.
Was habe ich gemacht?
Also, ich habe dich ja besucht in München, dann waren wir da gemeinsam, dann ist es ja, wir trinken ja schon mal gern, keine Ahnung, Negroni gemeinsam oder so, auf die Freundschaften, dies und das. Dann hast du ja sehr schnell gesagt, ich nehme meine Medizin hier gerade und ich kann keinen Alkohol trinken und das habe ich ja respektiert und alles cool. Jetzt habe ich jemanden getroffen, der hat mir erzählt, dass er mit dir dann doch Alkohol konsumiert hat.
Wann?
Einen Tag bevor... Hat der geflunkert oder hast du geflunkert?
Ich krieg die Zeit nicht zusammen. Wen habe ich getroffen und mit wem habe ich getrunken?
An Klaas Geburtstag hast du da Alkohol getrunken?
Vielleicht.
Ja. Was hast du am Dienstag dann gemacht?
Hä, das hab ich doch sogar erzählt hier.
Nee, also du hast mir erzählt, dass du keinen Alkohol trinken darfst wegen dem
Moment. Zähl dir eins und eins zusammen. Ich konnte auf gar keinen Fall Alkohol am nächsten Tag trinken, weil das, was ich am Tag davor getrunken habe, hat für eine Woche gereicht.
Ja, aber null. Da, also ich, keine Sekunde wirktest du verkatert, deswegen.
Nee, das ist ich, ja, ich komme auch in so ein Alter, da habe ich keinen Kater mehr.
Wirklich?
Es ist total bizarr. Also ich kann die auch, ich hatte Donnerstag ein Abendessen in Düsseldorf, ne?
Ja. Auch da, das ist das zweite Hühnchen, wo ich mit dir...
That escalated quickly, würde ich sagen. Ja. Ich habe den besten Typen der Welt. The Paradise Now, wann immer du in Düsseldorf bist, Paul, der Laden...
Ich war in Köln und wäre gern mit dir Abendessen.
Ja, dann. Ich weiß, es ist mit dem Nachgang, also, wir haben ja telefoniert sogar noch danach. Ja. Habe ich jetzt auch, ich glaube, der Punkt war, es war halt ein berufliches Abendessen und es war auch nicht so geplant, dass der Abend so eskaliert, wie er dann eskaliert ist. Und ich glaube, hätte, liebe Grüße an Walid an dieser Stelle, hätte Walid sich nicht eingeschaltet und hätte gesagt, ich übernehme mal hier. Also das war der Besitzer vom oder einer von den Besitzern von dem Restaurant, wo wir da waren, der dann wiederum, ich habe die Tage so ein Bild gepostet von einem Club, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja.
Die haben einen Club hinten an diesem Restaurant drin.
Das war da.
Ja, ja, aber der Club ist noch nicht auf. Der Club ist quasi, der ist zwar fertig, aber die wollen jetzt erstmal das Restaurant etablieren, weil er meint halt, sobald du einen Club aufmachst, ist es halt ein Club. Und wenn du ein Restaurant etabliert hast und dann noch einen Club, also storymäßig kannst du es halt besser spielen, wenn du es nacheinander machst und nicht gleichzeitig. Fand ich auch total bold, weil der Raum ist so verrückt, dass du denkst so, warum lässt du den jetzt noch zu? Ja, weil ich will, dass die Leute erstmal, also das Restaurant soll sich etablieren, das braucht eine Wertschätzung, da ist ja Liebe reingeflossen von uns. Der ungewöhnlichste und wahnsinnigste Gastronom, den ich jemals kennenlernen durfte. Das war wirklich ultra gut, weil wir saßen da, also ich saß beruflich bei einem Abendessen mit zwei anderen Menschen und irgendwann hieß es dann, sag mal, hast du unseren Club eigentlich schon mal gesehen? Und man muss an dieser Stelle sagen, Steffen, ein Freund von mir, hatte uns den Tisch irgendwie reserviert, weil die Person, die aus Düsseldorf kam, war die Person, weshalb wir uns auch getroffen haben. Aber die Person aus Düsseldorf hatte auch angeboten, hey, ich kann auch nach München kommen oder nach Berlin kommen. Und dann habe ich gesagt, warte mal, du kommst aus Düsseldorf? Nee, wir treffen uns in Düsseldorf und dann gehen wir in dieses Restaurant. Und ich habe mal bis einen Tag vorher, ich habe ganz groß angekündigt, dann gehen wir da essen. Ist nicht so leicht, da einen Tisch zu kriegen gerade, weil es halt irgendwie ganz neu ist. Und dann habe ich dann ganz groß getönt, so, ja, ja, ich kümmere mich drum. Und einen Tag vorher fiel mir ein, ach du Scheiße, ich habe es vergessen, kennst du ja. Und dann habe ich Steffen angerufen, einen Freund von mir, und dann meinte ich so, ey, sag mal, ich würde gerne morgen ins Paradise Now gehen, du kennst doch den Besitzer, kannst du mir helfen? Der hat sich natürlich auch bedankt, aber er hat es hinbekommen. Und dann war er an dem Abend selber auch da in dem Restaurant, hat mich dann vorgestellt mit den Besitzern.
Ich habe gerade, also ich habe parallel mal die berühmte Düsseldorfer gegoogelt. War es Heike Mackert? War es Campino?
Nee, keine berühmten Düsseldorfer, es war beruflich.
Achso, Marius Müller-Westernhagen.
Nee, Heino ist aus Düsseldorf?
Heinrich Heine, ja anscheinend. Heinrich Heine wird auch schon.
Nee, ich dachte, wenn du jetzt Heinrich Heine und Heino verwechselst, würde ich sagen, nee, das sind zwei andere.
Dagi B.
Wusste ich auch nicht, dass sie auch aus Düsseldorf ist. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Aber es war so ein schöner Abend, weil ich habe ja meine halbe Jugend in Düsseldorf verbracht. Entweder Köln-Rheinrockhallen oder Düsseldorf-Altstadt. Und der Walid, der Typ vom Paradise Now, wir waren so zeitgleich in den gleichen Läden unterwegs und wir müssen auch, uns auch safe gesehen haben. Aber er hat halt eine Karriere als Gastronom in Düsseldorf hingelegt mit wirklich den coolsten Läden. Wir haben auch so eine Tour abends noch gemacht und uns alle Läden gezeigt von sich da. Wirklich irre, also wirklich ein Laden cooler als der andere und einzigartig so in der Idee dahinter, also auch wenn du dich mit ihm unterhältst, wie ein Tisch inszeniert werden muss, damit der Abend gut ist, was also so lichtmäßig in einem Restaurant, in einem Club etc. Das ist irre, wie viel Gedanken man sich dazu machen kann. Und das merkst du dem Laden aber auch an. Du kommst da rein und es hat so eine krass eigene Atmosphäre und so einen ganz eigenen Vibe. Also das ist fast so, wie du bist in Düsseldorf und die Tür geht hinter dir zu und du könntest irgendwo auf der Welt sein. Das hat nichts mehr mit Düsseldorf auf einmal zu tun. Das ist total faszinierend.
Wie war die Musik da?
Im Restaurant selber war was relativ entspannt. Es war eher so ein gutes Grundrauschen so von den Menschen, die da waren. Das mag ich ja auch, wenn du so ein, nicht zu laut, aber auch nicht zu leise, aber so ein bisschen, das ist vielleicht der bohemigste Vergleich, den man treffen kann, aber so ein bisschen grillesque. dass du kannst dich gut unterhalten, aber es ist nicht zu laut. Ich glaube, im Grill läuft keine Musik im Hintergrund. Da lief ganz leise Musik im Hintergrund. Aber das Verrückte war dann halt diese Club-Situation da, dass dann der Steffen mit dem Walid, die kamen dann da, Entschuldigung, schon wieder aufgestoßen, kamen dann und meinten so, ey, hast du den Club schon gesehen? Die so, nee. Und dann meinte, ja, da komm mal mit, dann zeigen wir dir mal den Club. Ey, dieser Raum, ich habe noch nie sowas gesehen. das ist wirklich, ne, das ist zu schade, um es aufzumachen. Das ist wirklich so ein, wie wenn du Crips guckst und jemand mit viel zu viel Geld baut sich einen Club in seinen Keller, der nie benutzt wird oder nie so verfeiert werden wird, wie er dann verfeiert werden soll. Und der Laden wird verfeiert werden, safe. Und dann saßen wir halt da und haben dann, die haben San Miguel auf der Karte, was ich schon mega fand, in diesen 0,2er, weißt du, in diesen kleinen Bierflaschen, was ich ultra gut fand. Und dann haben wir da gesessen und haben so kleine Bier geschlürft und haben so über die Jugend erzählt. Und ich glaube, da, wo ich am meisten so gevibed habe an dem Abend, war nicht nur des Essens wegen oder der Location wegen oder auch dann so diese Mischung an Menschen wegen, sondern in diesem Club sitzen und mit so einem wilden Haufen von Menschen, die gerade frisch zusammengewürfelt wurden, da zu sitzen, ein Bierchen zu trinken, Musik zu hören. Und irgendwie so festzustellen, dass man ganz ähnliche Laufbahnen hatte in dieser Stadt. So, das war Wahnsinn. Dann halt irgendwie auch noch festzustellen, dass es irgendwie so ein ganz, weißt du, du kennst es, manchmal trifft man Menschen und es passt einfach alles so. Und an dem Abend hat einfach alles gepasst. Vom Türsteher, der Hallo gesagt hat und gesagt hat, ich nehme heute Abend hier übrigens die Rechnung. Und ich so, warum? Verstehe ich nicht. Und war so total überfordert, weil ich so gerade erst ankam und aus dem Taxi stieg und Hallo sagt. Und er so, die Rechnung geht übrigens auf mich heute Abend. Und ich so, warum? Und er so, ich bin treuer AWFNR-Hörer. Und dachte ich mir so, ach, wie verrückt. Und er meinte, wie bei Paul letzte Woche im Grill, habe ich gehört, mega Geschichte. Mache ich heute Abend auch. Und dann kam wirklich irgendwann zwischendurch, ich weiß gar nicht mehr, was.
Aber das hat er gesagt, bevor du bestellt hast.
Bevor ich überhaupt ins Restaurant rein bin, ja. Aber er wollte, glaube ich, damit ja nur zum Ausdruck bringen, ich finde, es ist ein mega Move und was für ein guter Zug. Aber das Gute war dann, es kam irgendwann zwischendurch, das war auch so lustig, weil ich weiß nicht, ob er wusste, dass wir mit dem Besitzer da hinten im Club rumhingen. Auf jeden Fall kam auf einmal eine Runde Espresso Tini, logisch, kommt ja immer. Und dann hieß es so von der netten Kellnerin, die das gebracht hat, die auch wirklich ein ultra tolles Personal in diesem Laden, so wahnsinnig zuvorkommend, so null das Gefühl von, dass du da irgendwie, also wenn du schon ewig da ein- und ausgehen würdest, also wirklich ultra gutes Personal, wahnsinnig entspannt, was so das Handling von Gästen angeht. Und dann kam sie halt dann einfach kurz da rein, meinte, hier ein Espresso Tini für dich und deine Freunde, die gehen aufs Haus, liebe Grüße vom Türsteher. Und dann meinte der Besitzer nur so, oh, das ist ja interessant, da kann ich ja nochmal, so, nee, das ist tatsächlich, glaube ich, eher so das Ding von, im Podcast gibt es immer die Story, dass man anderen Leuten einfach mal ein Getränk oder ein Abendessen ausgibt, wenn man sie sympathisch findet oder sie es wissen, daher. Und dann so, ah ja, okay. Aber es war einfach ein mega Abend und das war so eigentlich, wenn du so willst, die Vorhut erst oder das Vorglühen zum eigentlichen Ereignis, weil Freitag war ich im Tantris. Kennst du das Tantris?
Oh Gott, das wird ja. Also ich muss einmal, ja. Ich habe heute meinen guten, engen Freund und Vertrauten Armin Krauter getroffen. Mhm. Mein Partneronkel, den haben wir zufällig getroffen, wir haben einen Ride gemacht und dann kam er da und hat seinen Enkel, glaube ich, abgeholt, der bei meiner Schwester geschlafen hat und wir haben da halt angefangen, okay, cool, in Wiebling. Und dann stand er da und war dann so, was ist denn hier los? Was machst du hier überhaupt? Und warum sind hier 50 Leute mit in Radklamotten? Was findet hier jetzt schon wieder statt? Ja, und der ist ja schon immer so ein bisschen, was soll das alles? Also der hinterfragt ja schon meine Arbeit, sagen wir es mal so. Das ist ja auch zu Recht. Und dann habe ich da halt jemanden dazugenommen und habe gesagt, guck mal, frag ihn noch mal, warum er jetzt hier ist und wo er herkommt und wollte da so Relevanz reinbringen, neben der Tatsache, dass der junge Mann aus Mallorca angereist kam zu dem Ride, was ich unfassbar finde. Irre. Und Armin aber schon, glaube ich, da nichts mehr geglaubt hat, weil er gesagt hat, das kann nicht sein. Hat aber Armin mehrfach gesagt, dass für ihn nicht nachvollziehbar ist, dass auch nur irgendjemand sich anhören will, wie zwei 40-Jährige sich gegenseitig erzählen, wo sie essen waren und wie viel Alkohol sie getrunken haben.
Okay, sorry.
Und ich höre auf. Ich finde es tatsächlich interessant. Also ich will unbedingt wissen, wie es im Tantris war. Ich will dir aber auch unbedingt erzählen, in welchen Restaurants ich war diese Woche.
Ja, so
und
super.
Wo ich welche Alkohol-Eskapaden gehabt habe. Also gestern zum Beispiel war ich hier in Heidelberg und das war nicht so gut, weil da die ganze Zeit sehr, sehr laut so Free-Jazz-Versionen von Pop-Songs lief, so von Oops, I Did It Again, aber
oh, ja,
in so einer ganz beschissenen Fahrstuhlmusik-Scheiße.
Ja.
Und das hat den kompletten Abend gekillt. Also es war sensationelles Essen, aber die Musik kann sowas ja komplett zerstören. Das kann ich nicht sagen. Aber der, okay. Und ich habe, da hätte ich deine Hilfe gebraucht, glaube ich. Ich habe eine ein moralisches Problem gehabt gestern, wo ich mich selber mich selbst geärgert habe. Mein Freund Flo kam vorbei, ein Schmugger aus Hamburg. Und der hatte so, den habe ich ein Jahr nicht gesehen. Und dann stand er so da und dann habe ich gesagt, was hast du für Klamotten an? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe so ein Umstyling gemacht.
Was?
Und der hat sich jetzt so...
Von wem hat er das machen lassen?
Weiß ich nicht, aber er hat jetzt wirklich seinen kompletten Klamottenstil komplett verändert und hat so super High-End Streetwear. Also so Balenciaga-mäßige, also so richtig litte, wirklich sehr, sehr gut geschmackvolle, also genau das, was ich auch sehr, sehr mag. Also so... Also wirklich sehr, der sah richtig gut aus. Und dann sind wir Abendessen gegangen, dann dachte ich, naja gut, jetzt muss ich auch mal Dr. Schlumpf ablegen für einen Abend und habe meine Jerry Lorenzo auf 20 Stück limitierte, ich habe so ein Dreivierteljahr an dem rumgegraben und ihn wirklich sehr, sehr oft angerufen, bis ich diese Pferdejacke gekriegt habe. Weißt du, diese jeansmäßige Jacke mit den Pferden hinten drauf, auf die ich echt stolz bin. Und dann mein Mad Happy Local Optimist T-Shirt hatte ich drunter an, was auch echt. Also das hat auch sehr lange gedauert und hat sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet in Amerika, also in L.A. Egal, und dachte halt, ich mache mich jetzt auch mal schick. Ich habe sogar Parfum aufgelegt und habe eine lange Hose angezogen, absolut, und dachte und bin mit Flo dann da essen gegangen. Und ist aber ein kleines Malheur passiert, die Kellnerin hat so über mich hinüber, ich habe die Jacke ausgezogen, sie war auf meinem Stuhl und ich saß in dem T-Shirt da und dann hat sie über meine Schulter drüber dem mir gegenüber sitzenden jungen Mann was eingeschüttet und dabei ist ihr so die Weinflasche aus der Hand geflutscht. Und dann hat sie noch zweimal versucht nachzugreifen und bei dem Nachgreifen hat sich so circa die Hälfte der Rotweinflasche über mein T-Shirt und über meine Jacke ausgeschüttet. Und ich finde, dass ich habe Mitleid, also das ist, nichts daran ist ja absichtlich und das ist einfach nur Pech. Das war wirklich einfach nur Pech in der Sekunde. Aber ich musste richtig gegen mich kämpfen, mich nicht zu ärgern. Also ich war so, ich habe richtig gemerkt, wie das Schlechte in mir, was sich darüber ärgert, dass diese Jacke jetzt, also ich habe mich mit jedem anderen T-Shirt, wäre es mir völlig scheißegal gewesen. Das ist aber trotzdem ja völlig falsch, sich über sowas, also ich wurde so richtig grantig. Also selbst Flo musste irgendwann sagen so, jetzt beruhig dich mal, Paul. Also ich habe nicht gemeckert, aber ich habe es nicht verarbeitet bekommen, da das Richtige zu tun, nämlich einfach nur, selbstverständlich war das total aus Versehen und nichts da, also da kann sie überhaupt gar nichts für. Und also wo kommen wir denn hin, wenn wir da jetzt eine, also und also es ist, ich habe mich da nicht gut verhalten, muss ich sagen. Und zwischendrin habe ich mir überlegt, ich müsste dich mal fragen, wie kriegt man das sortiert, wenn man quasi weiß, man ärgert sich zu Unrecht über was und auch noch dazu falsch. Wie hättest du das dann gemacht?
Oh, das ist schwer, aber weil es natürlich, also es liegt ja schon eine gewisse Emotionalität alleine deswegen in diesen Dingen, weil du sie an dem Abend absichtlich als die beiden Dinge ausgewählt hast, die du gerne mitnehmen wollen würdest. War es aber auch so, dass du hingegangen bist und im Vorfeld ja schon sehr viel Mühe damit hattest, also Zeit und Liebe investiert hast, um überhaupt daran zu kommen. Ist es dann, weiß ich nicht, das Ungeschick anderer, das muss ja nicht immer irgendwie auf Verständnis stoßen. N, glaube ich, ist aber schon so, dass man, ich versuche jetzt einfach R voll zu machen, das ist aber Quatsch.
Ja, ich weiß.
Aber ich merke, wie mir die Argumente ausgehen. Also, ganz ehrlich beantwortet, du hast vollkommen recht, stand ja niemand da und hat die Flasche aufgemacht, hat dir in die Augen geguckt und hat die dann darüber quasi ausgeschüttet und dachte so, jetzt zerstöre ich dir mal hier mal, was du mitgebracht hast.
Nix, dann.
Nein, genau. Und ich glaube, und unter uns, die wenigsten Menschen bekommen das ja auch überhaupt zugeordnet, was das für eine Jacke ist oder was das für ein T-Shirt oder Sweater ist. Und dann auch noch in die Situation zu kommen, dass man ja auch gar nicht der klassische Satz wäre ja, wenn man auf einen Arschloch Menschen trifft, wissen Sie eigentlich, was das gekostet hat?
Das war in meinem Kopf, Joko. Ich muss dir das sagen. Also so, ich habe das natürlich nicht gesagt und ich habe mich auch zusammengerissen.
Ja, aber das unterscheidet dich genau von den Arschlöchern, die es sagen. Punkt. Weil ich glaube, natürlich hat man... Ja,
aber trotzdem hatte ich den Gedanken und das schäme ich mich heute für. Und auch da noch, also das hat Flo ja auch gemerkt, dass ich so, nicht auf die Jacke. Also so, ich habe wirklich falsch reagiert. Also so moralisch falsch reagiert. Weil, also wo kommen wir denn hin? Das würde ja bedeuten, dass irgendein, ja. Aber ja, Ich hab zum Glück. Ja, nicht
ich verstehe deinen Punkt, aber trotzdem ist es ja auch so eine. Also so wie du es gerade so schön beschrieben hast, du hast Parfum aufgelegt. Also an dem Abend hätte ich dich ja gar nicht sehen dürfen. Da wäre ich ja wahrscheinlich wahnsinnig geworden, so gut wie du dann gerochen hättest und ausgesehen hättest auch noch. Das ist wahrscheinlich aber auch dann die Kombination aus. Vielleicht wäre es auch anders gewesen, hättest du kein Parfum aufgelegt, ja. Das ist ja Butterfly-Effekt-mäßig. Wäre der ganze Abend anders gelaufen. Vielleicht lag der Fehler einfach am Parfum.
Vielleicht lag es am Parfum, dass sie so.
Ja. Naja. Hast du komplett aus dem Konzept quasi. Sie sagt so, was riecht denn hier? Oh Gott, nein! Und dann war die Flasche auf deiner Jacke.
Wie war es im Tantris?
Ich war so noch gar nicht fertig mit Paradise, aber auch da, ja, mein Gott, also ich glaube, die beste Parallele zwischen dem Club, der wirklich in einer Perfektion sich darstellt, wie man sich einen Club noch vorstellen kann, auch vom Licht her, also Sounddesign und Lichtdesign und das aufeinander abgestimmte von beiden Ebenen, unfassbar. Und das, glaube ich, jetzt übertragen ins Tantris, was ja so einer der, ja, wie soll man das sagen, das legendärste Restaurant des Münchner Nachtlebens ist. Das gibt es ja, glaube ich, seit den 70ern oder so, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt muss ich auch mal hier kurz Google anschmeißen. Ja, genau. 70er. Und das ist so für alle die es nicht kennen, ich glaube, zuletzt hatten sie 2 Sterne. Hans Haas war der Küchenchef, der hat da irgendwie 30 Jahre die Küche geschmissen und war da 30 Jahre der Chef. Dementsprechend war das aber jetzt nicht, bei solchen Köchen, die ja Champions League spielen, ist das ja eher so wie, keine Ahnung, Bastian Schweinsteiger bleibt 30 Jahre bei den Bayern und liefert jedes Jahr die Champions League-Saison seines Lebens ab. So, das ist ja bei Köchen in der Größenordnung oder auch Köchinnen in der Größenordnung ja eher so, dass sie, je länger die in einem Laden bleiben, desto mehr sie da quasi leisten, desto unsterblicher werden sie ja. Also, und jetzt hat er aber letztes Jahr gesagt, oder vor anderthalb Jahren, glaube ich, sogar gesagt, er hört auf, er zieht sich zurück, und dann ist die Besitzerfamilie hingegangen und hat dieses ganze Restaurant umgebaut. Und wenn ich sage, die haben das ganze Restaurant umgebaut, haben sie exakt gar nichts gemacht, weil der ganze Laden steht unter Denkmalschutz. Ja, das hat irgendwie, ich glaube, damals war es ein Schweizer Architekt, bin mir aber nicht sicher, ein Schweizer Architekt, der das gemacht hat. Der Laden ist innen, das ist so wirklich ein Relikt aus den 70ern. Das ist so ganz, wenn ich jetzt sage, Orange und Schwarz sind die vorherrschenden Töne, ja, und dazwischen sind Tische mit weißen Tischdecken so ungefähr, dann kannst du dir vorstellen, wie dieses Restaurant aussieht, weil das ist wirklich so ein ganz klischee-mäßiges 70s-Ding. So, aber da es halt unter Denkmalschutz steht, darfst du drinnen nichts anfassen, es sei denn, du stellst es genauso wieder her, wie es war. Und was, das ist halt Wahnsinn. Das ist architektonisch, ist das ein Meisterwerk, dieses Gebäude. Das steht in Schwabing, da hinterm Schwabinger Tor in der Ecke. Und das steht da ganz alleine in so einer riesigen Siedlung, wo rundherum Hochhäuser oder mehr Familienhäuser sind, steht da wie ein UFO gelandet, dieses absurde Gebäude. Und wenn ich aber jetzt sage, da drinnen haben sie auch ein bisschen was gemacht, so im Sinne von die Zeichen der Zeit mal wieder auf jetzt gedreht, aber im Sinne von, dass es halt genauso aussieht wie damals, als es 71 eröffnet wurde, sondern das, was die halt gemacht haben, ist die zweistöckige Küche, also Erdgeschoss und Keller, komplett zu entkernen und neu zu bauen. Und jetzt kommt eigentlich der schönste Teil des Abends neben dem Essen. Daniel, ich habe damals bei der, ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnerst, für die JWD, für dieses Magazin, was ich mal machen durfte eine Zeit lang, habe ich eine Story gemacht über Traube Tonbach, Schwarzwaldstube, das ja, glaube ich, das Restaurant, was am längsten in Deutschland 3 Sterne hat. Ich glaube auch, schlag mich tot, gefährliches Halbwissen von 2 Halbweisen. Gefühlt haben die seit 30 Jahren 3 Sterne. So. Und da hat damals der Thorsten Michel übernommen und hat die 3 Sterne im ersten Jahr sofort wieder erkocht, die der Koch vorher, weil das ist immer so, wenn ein Kochwechsel stattfindet, musst du quasi dich von Neuem beweisen. So, der ist quasi als Koch in dem Restaurant damals in der Schwarzwaldstube von 0 auf 3 Sterne gegangen. Also er kam und hat die 3 Sterne erkocht. Vorher war er Sous-Chef, also unter dem, ich glaube, Wohlfahrt hieß er, der Chef damals. Und da habe ich den Daniel kennengelernt. Der hat in der Küche gearbeitet, als ich damals für die JWD da war. Und der Daniel arbeitet jetzt im Tantris. Und der wiederum hatte dann ganz am Ende, als wir fertig waren mit dem Essen, hatte dann die Bedienung gesagt, Entschuldigung, der Daniel aus der Schwarzwaldstube ist bei uns jetzt in der Küche und er hatte mitbekommen, dass sie da sind. Er wird sich wahnsinnig freuen, wenn sie noch sehen. Und ich bin durchgedreht, weil wir hatten ja damals hier mit Friedemann einen legendären Abend im Peng, in der hauseigenen Diskothek für Angestellte in der Traube Tonbach, der wirklich bis heute hat er mir nochmal bestätigt, ungeschlagen ist anscheinend. Und dann haben wir uns da halt wieder gesehen zum ersten Mal und er hat mir halt die ganze Küche gezeigt. Ey, Paul, du wärst durchgedreht. Das ist eine Küche, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist in einer Perfektion und in einem Style und in einem Licht und in einer, also auch diese Orangetöne aus dem Restaurant. Da haben die Fliesen in der Küche sind in dem gleichen Ton extra gebrannt worden, damit die Küche genauso wirkt wie das Restaurant.
Aber ist sie clean oder ist sie ultra einfach clean. Nur stylisch?
Ultra clean.
Oder beides.
Ultra stylisch. Ich kann nur aus meiner Zeit da oder aus meiner Zeit, das hört sich an, als hätte ich so 20 Jahre da gekocht. Ich kann nur aus den zwei Tagen, wo ich Küchenchef in der Traube
war. Wo ich Harald zugekocht habe.
Genau. Aber das war damals an diesem einen Abend, wo wir wirklich aktiv so einen Abend miterleben durften, wenn dann da Drei-Sterne-Küche vorbereitet wird für die Menschen, die draußen sitzen und ein unfassbares Geld dafür bezahlen, dass sie zu Abend essen dürfen. Das ist Champions League-Finale, da kannst du eine Stecknadel fallen hören. Da wird nicht geschrien, da kommen die Bestellungen rein. Der Thorsten Michel hat sie damals, obwohl sie auf Deutsch auf der Karte standen, auf Französisch dem Team vorgelesen. Und nachdem er fertig war mit der Bestellung für Tisch, keine Ahnung was, ging einmal durch diese, in dem Fall war es wirklich eine Küche, die war halb so groß wie dieser Kellerraum, in dem ich hier sitze. Und alle haben nur gesagt, oui, Chef. Und dann ging es halt sofort los und jeder und jede hat ihre Arbeit und seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen in einer Perfektion abgeliefert, dass diese Gesamtkomposition vorne da in diesem Bereich, wo dann der Teller rausgeht, ich weiß gar nicht, wie das hieß, da gibt es auch so einen schönen Namen für, ankam und das war einfach faszinierend. Und genauso muss es da auch sein, weil ich habe dann festgestellt, dass links neben unserem Tisch gegen so einen Gang, da kamen immer die Kellner und Kellnerinnen raus mit den jeweiligen Gedecken drauf und auch so wahnsinnig organisiert. Und dahinter war direkt die Küche, also da war alles offen. Und du hast nicht einen Mucks aus diesem Raum gehört. Also da war auch eine Totenstille in diesem, das ist ja wie wenn du so willst, vielleicht das schlimmste Wort, was man verwählen kann, aber wie so ein War Room. Die sitzen da drin und haben eine Schlacht an dem Abend und die heißt, das beste Essen rausschicken, was heute Abend geht. So. Und die haben wirklich unmenschliche Arbeitszeiten. Er meinte so, du, ach, das ist unterschiedlich. Mal bin ich hier um 2 raus und habe um 9 angefangen, mal bin ich hier um 12 raus und habe um 7 angefangen. Aber das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Aber diese Liebe, und das ist ja das, was dieses Essen so unfassbar macht, diese Liebe zu den Produkten, die verarbeitet werden, das Rauskristallisieren von Geschmäckern, das ist so, ich merke richtig, wie alt ich mich fühle, während ich drüber rede, aber das ist unglaublich. Und dann auch ein Sommelier zu haben, jemand, der dir über Wein erzählt, der dann irgendwie da einen Weißwein kredenzt aus dem Burgund, der sagt so, ja, das sind irgendwie zwei Brüder und im Burgund ist es ja so, dass wenn die Familie die Weinberge an die nächste Generation vererbt, dann muss sie paritätisch auf die Kinder umgelegt werden. Das heißt, wenn da eine Und das war so ein Weingut, das war seit 1520, weil ich merke auch, ich komme in so ein Alter, wo wenn ich meine Brille abends zwar anhabe, aber das Licht schummrig ist, kann ich Kleingedrucktes nicht mehr gut lesen. Und dann meint er so, das ist ein uraltes Weingut. Und ich habe so ganz altklug die Flasche genommen. 1920, oh ja, die machen aber schon lange Wein. Und dann meint er 1520, dann habe ich so hingeguckt, die machen seit 1520, machen die Wein in der Familie. Das ist doch, ich guck dir das an, das sind fast 500 Jahre. Seit 500 Jahren macht diese Familie Wein und dann kriegst du da einen Weißwein hingestellt, der dir die Schuhe auszieht und diese Gesamtkomposition aus diesen Räumlichkeiten mit dem Essen, mit den Menschen und dann irgendwie noch so einen Moment zu haben wie, und das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie, keine Ahnung, den Typen aus der Küche kennen muss, sondern ich glaube, wenn man nett fragt, kann man da immer kurz nach Feierabend mal bei denen in die Küche reingehen, weil die waren dann schon fertig natürlich. Bei uns war das dann irgendwie der Dessert durch, da kommt halt der Dessertwagen und in der Küche ist dann halt schon sauber gemacht, weil die schicken das letzte warme Essen dann raus und dann wird auch sofort alles sauber gemacht. Aber so sauber habe ich, also ein OP in einer Klinik ist nicht sauberer als diese Küche. Und das finde ich so Wahnsinn, wie diese Mühlräder so ineinander greifen und welche unglaubliche Präzision dafür und welche Disziplin erforderlich ist und wie glücklich die so sind, wenn du sie alle nach Feierabend in der Küche triffst, wenn sie ihre Posten da sauber gemacht haben Und welche Erleichterung da bei denen ist, dass der Abend so gut gelaufen ist. Tantris hat jetzt erst vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen wieder aufgemacht, weil die so lange umgebaut haben, wie gesagt. Und das Wahnsinnige ist halt dann da, dass die auch so sagen, ja, wir spielen uns gerade noch so ein. Das musst du dir vorstellen, wie eine Fußballmannschaft, die halt zusammenkommt und das erste Mal am ersten Abend sofort Champions League spielen soll. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns noch besser kennenlernen. Und auch das, ne, wie wichtig diese, bei aller, du kannst die tollsten Produkte einkaufen, du kannst die wahnsinnigsten Geräte da stehen haben, aber wenn der Mensch, der da steht in der Zubereitung, nicht perfekt funktioniert mit dem Mensch, der daneben steht. Also wie wichtig die Komponente Mensch am Ende des Tages ist und das Können. Und Daniel zum Beispiel, der ist 28, der war beim Jan Hartwig im Atelier, was ein Drei-Sterne-Restaurant hier in München ist. Dann war er in der Traube Tonbach in der Schwarzwaldstube. Dann war er in Paris am Champs-Élysées in einem Zwei-Sterne-Restaurant. Jetzt ist er im Tantris hier in München. Und denkst dir so, Alter, du bist 28. Was ist los mit dir? Also wo du weißt, so, der Weg von diesem Typen wird vorgezeichnet sein. Und wahrscheinlich auch der Weg von ganz vielen anderen Frauen und Männern da in dieser Küche. Weil auch unglaublich... Meine Schwester selber war Köchin so und ich weiß, wie hart so Spitzengastronomie ist. Und wenn du dann da siehst, wie die da einfach glücklich und fertig abends rausgehen, ne? Und diese Durchmischung von, ich glaube, das ist wirklich eine Branche, wo es, man redet ja immer dann so von Gleichberechtigung und der Notwendigkeit. Ich glaube, in der Küche, mein Gefühl, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in der Küche ist es einfach so egal, welches Geschlecht du hast, wenn das, was du auf den Teller bringst, besser ist als das von der Person neben dir, ist egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, da geht es wirklich einfach nur um deine Leistung. Und das finde ich irgendwie auch so geil. Und dieser Zusammenhalt, der da in der Küche existiert und auch damals in der Peng da in der Traube Tonbach, ich meine, du kennst Friedemann, Friedemann ist auch kein Kind von Traurigkeit. Wir haben da irgendwie ein super Abendessen gehabt, wo wir so ein bisschen eingestimmt werden sollten auf die Qualität, was da auf den Tisch kommt. Und am nächsten Tag sollten wir den ganzen Tag in der Traube Tonbach in der Schwarzwaldstube dann irgendwie mitkochen. Ich glaube, Dienstantritt war um 9 oder um 8:30. Ich bin um 4 aus diesem Club, aus dem hauseigenen Club raus und war um 11 in der Küche. Da wurde ich etwas schräg angeguckt, weil die bis um 6 da waren, waren trotzdem um 8:30 in der Küche.
Ja, aber hallo. Also Arbeitsmoral. Ach, ja.
Ich könnte stundenlang weiterreden, aber es ist wirklich, ich habe eine solche Faszination dafür. Das ist ultra krass.
Ey, voll. Also ich meine gerade das, also Arbeitsmoral oder genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Präzision kombiniert, die finde ich auch immer, also erst recht, weil ja das, was ich so als Beruf bezeichne, wirklich einfach lächerlich dagegen ist. Und ich war auch, also ich meine, ich war am Dienstag, das hat mich echt auch nachhaltig wieder beeindruckt, war ich bei Jochen Dreißigacker und habe ein bisschen in der Lese und dies und das und was auch immer und irgendwann, dann ist da wieder dieses Abendessen, die Mutter kommt vorbei und kocht dann für alle und dann sitzt man da so und alles ist schön und dann fließt auch schon mal ein Glas Wein und so und dann ist es so 21 Uhr und ich habe bei dem gepennt und sensationelles Gästezimmer, also er hat an deinem Gästezimmer gekratzt, also ist auf jeden Fall...
Was?
Ja.
Ich rufe Jochen an. Ja? Ich will wissen, was er da hat, was ich nicht habe.
Ja, und dann gehen wir so hoch und trinken halt noch ein Glas Wein oben bei denen auf dem Sofa und dann war es so 21.40 Uhr und ich war so, bin auch müde, war auch relativ viel, ich würde dann demnächst pennen gehen, ihr geht ja auch jetzt ins Bett, oder? Das war so eine Stimmung und die so, also es war Jochen, Achim und Tim, das sind so die Typen, die arbeiten bei ihm, Angestellte von ihm und es war so eine, also alles war auf, die gehen jetzt gleich nach Hause und dann waren die so, es ist relativ viel Trauben haben wir heute abgeerntet, weil es geregnet hat und dann muss man sie abernten, sonst faulen sie. Habe ich gelernt. Ich habe verschiedene Sachen gelernt. Deswegen müssen die Pressen über Nacht laufen. Und das machen wir immer zusammen dann. Die müssen wir um 11.40 Uhr, um 0.20 Uhr, um 1.10 Uhr, um 2.30 Uhr, dann wieder um 3.40 Uhr und um 4.20 Uhr. Müssen wir mal raus und immer 10 Minuten lang mit dem Gabelstapler die neu beladen und so weiter. Und ich so, was? Die haben eine komplette Nachtschicht zu dritt und Jochen auch, ne? Also nur mal so. Und haben das komplett hingemacht. Und am nächsten Morgen, ich bin ins Bett gegangen, hab gepennt und bin um 7 aufgestanden und die waren alle schon unten und haben wieder gearbeitet. Und ich dachte,
Wahnsinn,
ich, also ich lauch einfach. Also ich habe also neben der Tatsache, dass ich es nicht mitgemacht habe, weil ich es einfach, also unfassbar, was die für eine Arbeitsmoral haben und was da auch für einen Zusammenhalt dann dadurch entsteht, ja, weil du halt gemeinsam das durchmachst. Das ist ja wahrscheinlich vergleichbar mit dem, was du gerade erzählt hast über eine Küche und so weiter. Weißt du, also so dieses, das Teamgefühl, was da dann entsteht, finde ich auch.
Total, unbezahlbar.
Das ist eben dann am Ende mehr. Und das hatten wir schon so 2-3 Mal, wenn wir Film, DVD-Produktionen für Materia oder sowas, dann ist es ja auch was Krasses. Also weißt du, so wenn man das dann geschafft hat. Wenn man quasi, wenn wirklich jeder halt wirklich am Limit gearbeitet hat. Und das dann aber, das ist schon ein anderer, da schläft man schon anders und besser, glaube ich, als wenn man so.
Ja, das ist ja auch, also ich glaube, das ist auch so eine Wertschätzung untereinander, ne? Dass jeder halt einfach weiß, die andere Seite hat auch alles gegeben, so, und ich habe auch alles gegeben, und diese Zufriedenheit, die daraus, glaube ich, resultiert, die ist wahrscheinlich größer als alles, was man sich vorstellen kann, weil das ist ja genau das, was du willst. Also nichts ist ja frustrierender, das kennst du ja genauso, wie ich es auch kenne, wenn du selber immer versuchst, 100% zu geben, und dann kommt jemand und liefert so mit 70% ab, und du denkst, Alter, willst du mich verarschen? Wozu habe ich mir denn jetzt irgendwie 15 Jahre den Arsch aufgerissen, damit jetzt einer des Weges kommt, der irgendwie nur 70% abliefert? Nein, so, das ist nicht der Deal, auf den ich mich einlassen möchte, sondern ich brauche und möchte mich mit Menschen umgeben und fühle das auch viel mehr als eins, wenn wir alle gemeinsam alles geben, weil dann dieses, ich glaube, bestes Beispiel ist ja Maracana, ne? Also ich meine, du hast den Abend erlebt damals. Wenn da nur einer nicht 100% gegeben hätte, wäre das nichts geworden mit dem Weltmeistertitel. Und ich glaube, dieses Gefühl von, und das ist ja dann immer, man sagt dann immer so, ja, ich wäre gerne Rockmusiker oder Musiker und würde gerne auf einer Bühne stehen. So. Aber egal, wie du im Mittelpunkt stehst in dem, was du schaffst, als Typ oder als Frau, in dem Moment, wo du in dem, was du machst, einen Erfolg verspürst, fühlt sich das an, als wenn du die Champions League gewonnen hättest, oder fühlt sich das an, als hättest du Gold bei Olympia gewonnen, oder fühlt sich das an, als wenn du der größte Rockstar der Welt wärst, so, weil das einfach eine unglaubliche Befriedigung ist, die man daraus ziehen kann, weil man halt einfach den Moment so gemeinsam gestaltet hat, dass das daraus geworden ist, was dann am Ende daraus geworden ist. Jetzt zuletzt Fernsehpreis, wer stiehlt mir die Show? Ultra gut, weil man da merkt, so, da ist alles zusammengekommen und alle haben alles gegeben, und am Ende gibt es eine Wertschätzung dafür. Das fühlt sich ultra gut an. So, und genau das will man ja. Und wenn ich dann höre, dass du erzählst, dass Jochen sich da mit den anderen hinstellt und da nachts
das. Unfassbar. Also,
das ja, aber am Ende müsste er wahrscheinlich.
Der Typ selber da ja, steht, und dann, das habe ich ihn auch gefragt am nächsten Tag, und dann meinte er halt sofort, naja, aber nur so entsteht eine Gemeinsamkeit. Sonst ist es ja keine Gemeinsamkeit.
Safe, ja, genau.
Wenn man ins Bett geht. Und dann ich so, ja, ich bin ins Bett gegangen. Also,
naja, aber ja, du bist ja kein Teil, also wahrscheinlich hättest du auch eine ultra krasse Nacht mit denen gehabt, aber ja, wärst halt auch 3 Tage dann halt durch gewesen. Aber die arbeiten ja das ganze Jahr auf genau diesen einen Moment hin. Weißt du, das ja, ist ja auch stimmt, ja, in dem Moment nicht zu performen. Also wenn Jochen dann mit seinen Leuten da nachts irgendwie die Maschinen nochmal anstellt, das ist ja, wäre ja grob fahrlässig, dann hättest du das ganze Jahr vorher auch schleifen lassen können. So. Aber das ist ja genau das, was ich auch so sowohl in der, guck dir wirklich mal Bilder von diesem Paradise Now an in Düsseldorf. Dieser Laden ist in einer Perfektion, in einer Durchdachtheit unglaublich. Küche unglaublich, Personal unglaublich. Es ist genau diese Mischung von wenn man einen schönen Abend haben will und da reingeht, kennst du ja wahrscheinlich auch dieses Gefühl von, das war beim Tantris so, da haben wir auf diesen Tisch gewartet. Dann kommt dieser Abend und ich war wirklich, ich bin zu Hause, ich habe mich angezogen, ich habe getanzt. Weil ich mich so
aufgelegt?
Ich habe kein Parfum aufgelegt. Und dann hatte ich meine Jacke an, hat mir jemand da Rotwein drüber geschüttet. Nein, aber so dieses Gefühl, dass der Moment da ist, weißt du, das ist ja auch, also die Vorfreude, die man so in sich trägt, dass man da hinfährt. Das ist ja wirklich am Ende des Tages wie, man fährt zu einem Fußballspiel, man fährt zu einer Show, man fährt zu keine Ahnung was, aber die Vorbereitungen treffen halt alle anderen. In dem Moment bin ich ja nur Rezipient, ich werde ja nur bedient. Und diese Vorfreude, das war so schön, ich war mit Freunden da, und fairerweise muss ich auch sagen, ich bin eingeladen worden, ich habe noch nicht mal irgendwie, war nicht mal der Gastgeber. Dann hat die Frau von meinem Freund da gesagt, oh, ich will jetzt gar nicht den ersten Schluck nehmen von dem Glas hier, weil ich habe mich so darauf gefreut. Und dann dachte ich so, oh fuck, ist das gut. Ja, 100% genau richtig erkannt, weil ich auch so oft in den letzten Wochen und Monaten immer wieder daran gedacht habe, ey, und am 8. gehe ich abends ins Tantris. Und das wird ein so ultra guter Abend werden. Weil das
gilt ja auch für jedes gute Restaurant.
Das kann auch sein. Nein, ey, aber das kann auch sein. Ich fahre in die Heimat, jetzt blöd gesagt, ja, zu meinen Jungs, und wir setzen uns in die Dorfkneipe und ich freue mich so wahnsinnig auf das erste Bier. So, fuck it. So, aber dieser Moment, weißt du, wenn dann alles so zusammengelaufen ist und es da ist und du weißt, ab jetzt geht's los. So, jetzt ist der Moment da. Und dann auch zu genießen, das war super gut. Ach, das ist einfach so.
Und hinten raus, also wie viele Punkte wie viel von 10 Punkten hat es gegeben?
8 von 10 würde ich geben. Und ich war schon mal da. Ja, ich war schon mal da und da hätte ich 11 von 10 gegeben. Aber, und das fand ich fair, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, die haben jetzt, wie gesagt, ich glaube, die waren in der zweiten Woche oder so. Das muss ich finden. Also auf so einem Level lieferst du nicht ab, wenn diese Küchencrew zusammengesetzt aus verschiedensten Nationen und Qualitäten an Menschen, wenn die einfach machen soll. Das die dauert bestimmt noch
ein bisschen. Noch.
Genau, die müssen einfach, also jeder Tag ist Champions League Finale und sicherlich haben sie an vielen Ecken und Punkten oder vielen Ecken haben sie schon definitiv richtig abgeliefert, aber who am I to judge, ne? Also ganz ehrlich, hätte ich da an dem Abend gekocht, hätte es da Schinkenbrötchen gegeben und Käsebrötchen. Aber das ist so, wie gesagt, ich war schon mal da essen und hatte schon mal den Genuss, da war es insane. Und das ist aber so, das muss ich jetzt, glaube ich, dann noch ergeben. Aber 8 von 10 finde ich auf der Liga und auf der Skala ist schon Wahnsinn. Aber das ist ja dann wiederum das Gute, was du eben auch meintest, egal wo man sonst hingeht, nur ganz kurz aus diesem Restaurant in Düsseldorf, ja. da gehst du ja nicht rein mit der Erwartungshaltung, so, hier gibt es 2 Sterne, show me what you got, ne? Sondern das ist halt einfach ein Laden, der sieht gut aus, da kann die Bedienung entspannt sein, da gibt es trotzdem sehr, sehr gutes Essen und du vergleichst nicht auf so einer fast unfairen Ebene, weil du natürlich auch mit so einer Erwartungshaltung rangehst und so, ey Leute, ihr habt 2 Sterne, jetzt will ich aber auch umgehauen werden. Und am Ende habe ich dann tatsächlich, also ich esse sehr wenig Fleisch, aber da habe ich mir gedacht, nee, ich würde gerne, da stand ein Filet auf der Karte, ich habe ein Filet gegessen. Paul, ich schwöre dir, du hast mir schon die tollsten Steaks serviert, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich würde immer wieder deine Steaks als Benchmark nehmen. Aber das war fast so, ich habe da reingeschnitten, ich habe es gegessen. Das ist zerfallen in meinem Mund wie Butter. Also es war wirklich geschmolzen auf meiner Zunge. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Und alleine dafür hat sich der Abend gelohnt.
Das freut mich. Das klingt sehr, sehr gut. Zum Thema Üben habe ich bin überführt worden. Ich war in Köln. Ich habe eine sehr, sehr schöne, ich muss wirklich nach wie vor sagen, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, Köln ist cool. Also das ist wirklich, ich würde jetzt sogar behaupten, dass Köln die von der Art der Menschen am nächsten an Kalifornien rankommt, weil da tatsächlich einfach jeder gut gelaunt ist und die Leute einfach ultra freundlich sind. Jeder Taxifahrer, egal in jedem Geschäft, jeder hat eine positive Energie. Und das wiederum, deswegen fühle ich mich so wohl in Köln. Weil es gibt ja schon ein paar Orte, da wenn du da jetzt beim Bäcker was einkaufst, dann wirst du eher angemault, dass du da jetzt was einkaufst. Also zumindest geht es mir manchmal so. Und das ist in Köln tatsächlich anders. Deswegen finde ich Köln so mega, mega geil. Außerdem war ich wieder, ich war im Quest, wie ne? In unserem Lieblings. Ja, es ist einfach, okay.
Lass uns über Hotels reden.
Wenn du da in einem der richtigen Zimmer im Quest bist, dann würde ich behaupten, ist es das beste Hotel in Deutschland.
Welches hattest du? Das vorne auf der Ecke
mit dem Blick zum Hof raus? Aber so ähnlich. Also genau das Gleiche. Also mit den hohen Kirchenfenstern und also wenn du da nachts in den Seiteneingang hochläufst und dann denkst du, also schütte ich wirklich Endorphine aus für so ein, und dieses Bett ist so geil. Und das ist so, diese Architektur mit dem Style und den Möbeln. Also es ist wirklich einfach ein unfassbar geiles Hotel. Und deswegen war ich eh schon gut gelaunt. Und dann waren wir auf einer Party, Veo, kennst du ja, und wir haben eine Party gemacht und haben da so die neuen Büros, die mega geil sind, die früher, glaube ich, ein Saunaclub waren. Also da war unten so ein Pool drin und so weiter und das ist ein Ehrenfeld oben. Und da haben wir das eingeweiht sozusagen. Und dann kam jemand, der Typ, der Köln, kennst du Köln ist cool? Die Insta-Seite. Ja. Und die Typen, die das machen, egal, die saßen da und kennen und dann haben wir so geredet und dies und das und dann habe ich was erzählt und dann war das so eine Geschichte, die so 2,5 Minuten ging und die war nicht so gut. Dann habe ich gesagt, scheiß Geschichte, komische Pointe. Dann hat er gesagt, hast du mal wieder geübt für den Podcast? Und dann ich so, was? Und dann er so, die schafft es wahrscheinlich nicht, ne, die Geschichte. Und ich so, ja. Der hat mich komplett, also und seitdem geht mir das auch nicht, also A hat er komplett recht.
Ja.
Ich übe die ganze Woche immer mal wieder so kleinere Geschichten mit meinem Umfeld, glaube ich. Und die gut funktionieren, die erzähle ich dir dann.
Ich habe es auch so wie lustig. Viel gut.
Das hat er wirklich perfekt gesehen. Und B ist, und da habe ich was anderes. Hast du,
was ist los?
Kennst du Zappes Pilz? Das ist so, Weiß nicht. Also in Köln gibt es jetzt, das sind so die coolen, die coolsten Biertypen gerade. Da ist ja schon Bierkrieg in Köln. Also wer macht da dies, das? Aber ich glaube, Zapp ist gerade oben, weil die einfach einen Pilz gemacht haben. Und kein Köln.
In Köln, ne?
Und die zwei Typen waren da auch und die waren sehr, sehr nett und alles lustig. Und dann haben sie die ganze Zeit von Kölsche Koks geredet. Und dann habe ich gesagt, was ist denn Kölsche Koks? Und dann haben sie gesagt, haben sie so ihre Pullis hochgezogen und auf ihre aufs Logo von Kölsche Koks, was auf ihren T-Shirts war, gezeigt. Und wir waren auch schon alle ein bisschen betrunken. Dann habe ich gesagt, ja, aber das, also da steht jetzt Kölsche Koks. Ich weiß immer noch nicht, was Kölsche Koks ist, auch wenn es auf euren T-Shirts steht. Und dann haben gesagt, wir zeigen dir das jetzt. Und dann sind wir in deren Laden gegangen und Kölsche Koks sind einfach nur Espresso-Martini-Shots, glaube ich. Aha. Aber in Shotgläsern. Also die mischen mit so einer Highest-End-Espresso-Maschine, dann glaube ich Wodka und Kalur und dann sagen sie eine Secret Ingredient, wo man nicht weiß, was es ist. Marketingtechnisch sehr, sehr schlau, finde ich. Also man muss so Coca-Cola-mäßig immer, in Jokolade ist ja auch eine Secret Ingredient, wo niemand, obwohl, nee, dann wahrscheinlich nicht so, ach egal. Also
auf jeden Fall. Danke, dass du es gesagt hast, ja.
So eine kleine. Und dann sind wir dahin und das waren so Shots, die, also naja, Espresso Martini in Shotgläsern. Es hat so geil geschmeckt und es war so, also es pusht einen so hoch und ich konnte bis 7 Uhr morgens nicht schlafen danach.
Wirklich?
Ja, weil ich 6 Runden getrunken habe. Es war nicht
ja,
so schlimm.
Ja, okay, gut. Ja.
Und aber es war, und dann sind wir, also wir sind da hingefahren, die haben mir das kurz gezeigt, dann sind wir wieder zurück zur Party gefahren, die schon 10 Minuten Taxifahrt, also 20 in Summe. Und dann haben wir eine kurze Runde und die haben mich absolut über, war aber auch echt, ich weiß nicht, hast du Niklas und Davids Insta-Story gesehen?
Nee, die von dir, ich hab von dir ein bisschen was gesehen, aber ich glaube, es war einfach auch gerepostet teilweise, von daher.
Ja, es war schon doll. Also es war auf jeden Fall, da wurde schon da der schöne Branko aufgelegt, Rick Zabel Offseason.
Ah, der schöne
also
Branko.
Ja,
Grüße gehen raus.
Ey, ohne Scheiß, der legt wirklich mega geil auf.
Ja, also, ich kenne den schönen Branko noch aus Mönchengladbach. Mittlerweile ist er so ein bisschen wie vergisst er seine Roots, als er noch im Rossi in Gladbach aufgelegt hat. So lange kenne ich den schon. Also, das sagt alles über mein Alter und das sagt auch alles über Brankos Alter.
Ja, aber der hat wirklich von 18 bis 4 Uhr durchgehend aufgelegt. Den nächsten DJ will ich mal sehen, der hat alles. Also der ist sicher auch nicht zu schade und der hat eine Sache gemacht, die da bin ich noch nicht entschieden. Ich weiß nicht, ob er das damals schon gemacht hat. Im Rossi hast du gesagt oder wo? Mhm. In Mönchengladbach. Ja. Der findet das, glaube ich, sau lustig bei so, also zum Beispiel sagen wir mal Carmen von Sido. Absoluter Hit, war genau das Publikum dafür. Alle singen mit, für dich würde ich sterben, Carmen. Also weißt du, so alle, geile Stimmung. Und dann kommt der Rap-Part am Ende, dieses Oh Carmen, du Wunder. Und den Rest will ich jetzt nicht. Aber der, und genau in dem Moment, wo 6 erwachsene Männer bereit sind, ihren Rap-Part mitzuspitten, wechselt er einfach den Song zu so SpongeBob. Also im Drop-Moment macht er einfach so einen ganz und freut sich wie ein kleines Kind darüber. Und ich finde es mega geil, hat mich aber auch richtig aufgeregt, weil du wirst so ganz emotional sauer darüber, dass du jetzt so den Drop-Höhe-Moment genommen kriegst, aber hast gleichzeitig auch Respekt für ihn, dass er die Eier hat, das einfach zu machen. Fand ich, das hat auf jeden Fall gut.
Da gibt es aber auch dieses geile Reel, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, auf der Hochzeitsparty oder so, wo es hier, was ist Turn Down for What oder was kommt, Turn Down for What? Und der Typ halt so total ready ist, abzugehen und dann switcht der DJ aber auch zu Turn Around, und es war wirklich so, ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, ich kenne ihn, er hat damals immer eine Baywatch-Party gemacht und dann hatte er aber tatsächlich immer hatte er ein Bikini an, das war sehr, im Badeanzug an, so einen roten, wie Pamela Anderson ihn getragen hat. Und das war sehr verstörend für alle. Er stand aber mit diesem roten Badeanzug an den Turntables im Gladbach im Rossi, aber hat damals auch schon die Bude auseinandergenommen. Also er kann definitiv eine Party zum Kochen bringen.
Ey, voll. Und dann macht er auch immer so geile Ansagen zwischendrin. Hat er das damals schon gemacht? Dann nimmt er so das Mikro und sagt, herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Abend. Und ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Also mega, mega, mega gut. Also wenn irgendjemand irgendeinen guten DJ mal braucht, der schöne Branko, hat's wirklich, der hat's wirklich klar gemacht. Und das war kein einfaches Publikum erstmal, weil das ja irgendwie die Vejo-Leute, junge Leute, ältere Leute, dann irgendwie meine Leute, also so, das hat sich schon sehr vermischt. Und ich habe meinen Linus, mein Cousin war da, weißt du? Der macht ja, also der macht MGR, das sind so wirklich, das ist echte Mode. Also Highest-End, Streetwear, super künstlerisch, alles perfekt, muss man auch tragen können dann. Also die nähen das ja auch selber und so weiter. Und der kam an und hat gesagt, ich habe dir was mitgebracht für den Drip, für dein Aussehen, damit du ein bisschen mehr Street-Credibility. Also Fakt ist, der weiß schon sehr, sehr viel besser, wie Street-Credibility geht. Und dann hat er mir so ein Kopftuch, wie so eine Oma quasi über den Kopf, also wie eine Oma, die mit so einem Rentner Porsche zum Markt geht, wenn die so ein Kopftuch anhaben, weißt du? Unter dem Kinn zusammengebunden, hat er mir das angezogen, hat das so gemacht, jetzt bist du lit, Babushka-Style macht A$AP Rocky auch. Und dann habe ich gesagt, okay, well. Und hab's um und bin dann den ganzen Abend so rumgelaufen. Bis beim Zappes, da habe ich es mich nicht getraut.
Du bist ein richtiger Kölner geworden.
Ne? Ja, total. Aber auf der Party habe ich es die ganze Zeit angehabt und habe mich, aber es war schon, also es hat 40% meines Selbstbewusstseins weggenommen und mir war schon klar, dass es eher peinlich ist. Auf den Videos von Niklas und David fand ich es dann aber ganz lit, muss ich sagen. Und dachte mir, Linus, hast recht. Also ich schicke dir mal nochmal die, also die haben halt so geil das zusammengeschnitten mit so einem, ja, Paul hat gesagt, lass mal kurz treffen und dann so Schnitt mit alle Freunde, also diese Dubstep, ja, völlig super. Wahnsinnigen Twerk-Momente, wo alle durchgedreht sind. Und ach so, ich habe unsere Jungs wieder getroffen. Jens, also erstens,
ja,
Jens.
Was ist draus geworden?
Jens hat eine Lösung, also wir haben noch keinen neuen Namen, aber für Jens haben wir einen Namen, weil also das ist das englische Problem, weißt du, dass er sagt, hi, ja. I'm Jens.
Ja.
Da kann man allerdings auch einfach jetzt sagen, hi, I'm Jens, Intelligence.
Intelligence.
Mic drop.
Aber viel krasser wäre noch, wenn er im Fernsehen arbeiten würde, Intelligence. Okay, gut, Entschuldigung, vielleicht sollte man nicht noch einen draufsetzen wollen, Entschuldigung.
Also auf jeden Fall haben die mich angeschrieben wieder und haben gesagt, sie haben irgendwie in Hamburg Riesenstress, irgendwie auch eine gute Geschichte. Ich glaube, manchmal sind die schon zu laut. Und dann kamen wohl Polizisten an und haben gesagt, so, ey, das geht hier in Hamburg nicht, das funktioniert so nicht, weißt du? Also ihr könnt das nicht. Und dann, also grundlegend bin ich ja absolut immer der Meinung, never ask for permission, always beg for forgiveness. Also mach einfach und dann geht das schon irgendwie. Und das haben sie auch da gemacht, glaube ich, in Hamburg. Und dann haben die ersten Polizisten die weggeschickt und dann haben sie sich, glaube ich, versteckt und haben gewartet, bis sie irgendwie weg waren und haben gesagt, komm, wir spielen jetzt nochmal an der anderen Ecke da hinten. Ja. Und dann haben sie an der anderen Ecke gespielt und dann kommen andere Polizisten und haben gesagt, ihr könnt hier nicht spielen. Und die so, oh, ist schon streng hier. Aber oh, wir wussten es nicht, es tut nicht. Und die sehen ja schon sehr gut aus mit ihren 21 Jahren und sind so ein bisschen Typ Schwiegersohn und so weiter. Und haben da so, oh, es tut uns so leid. Und waren genau an dem Punkt, dass die gesagt haben, ja, also könnt ihr ja nicht wissen, ist ja auch, oh, ist unser erster Tag. Und in der Ecke kamen die anderen Bullen um die Ecke.
Nein.
Oh, und haben die gesehen. Und dann ist das Ganze, oh, wir wussten das nicht, ist ein bisschen zusammengebrochen.
Ja, ja, ja.
Und dafür haben sie sich so geschämt, dass sie dann einfach sofort Richtung nach Hause gefahren sind. Auf dem Weg waren sie in Köln und haben gesagt, wir sehen, dass du in Köln bist, sollen wir da auch nochmal vorbeikommen. Und dann haben sie da gespielt, weil wir haben diesen Pop-Up-Store gemacht, was riesengeil war übrigens. Also
wir hatten telefoniert und du hast immer gesagt, Joko, ich kann jetzt nicht, ich muss kurz Sachen verkaufen.
Ich habe Sachen verkauft. Ich habe 4 Stunden stand ich da, habe immer gewürfelt und Prozente am Ende. Und es ist so geil, die Leute kennenzulernen, die Paris kaufen. Das war ultra geil. Da war durchgehend eine Schlange davor. Und das mal, also sonst sind es ja immer nur Internet. Also wenn du, unbedingt einen Jokolade-Pop-Up-Store, das ist das Größte. Es bringt so Bock, in diese Gesichter zu gucken und die Faszination in den, also es ist einfach, es ist wirklich mega, geil. Mega, mega geil. Es hat ultra Spaß gemacht 2 Tage lang und die haben dann so da vorne dran gespielt und dann, das war der 2. Tag und wir waren auch nach dem Ride da, wir waren da Fahrradfahren und so weiter und dann war es dann so, ja, wir gehen jetzt los, ja, wir fahren später mit dem Zug und ich so, ich fahre jetzt nach Heidelberg, ihr könnt auch mitkommen und bei uns pennen und dann, die sind, das muss man denen lassen, sehr schnell in Entscheidung und sehr spontan. und haben dann gesagt, ja, scheiß drauf, gehen wir mit. Und dann sind die mit mir hierher gefahren und haben die hier, ich hatte ein Abendessen und die haben dann hier mit meiner Mutter zu Abend gegessen und haben noch geil. Die Schirme rumgeräumt und kennen ja meine Mutter jetzt auch schon ja. und haben dann heute auch nochmal gespielt nach dem Ride bei Okay Cool, also da in Wiebling haben wir nochmal nach dem Fahrradfahren und das ist halt so mega geil, die dabei zu haben und ich würde mir jetzt eigentlich wünschen und das ist ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich, aber ich, also so von der Art und Weise ist, also ich habe auch schon einen Namen dafür, die Pariachi Band, also dass ich dass ich, egal wo ich bin, sind die immer dabei. Also wenn man die so, wenn man einfach irgendwo hinkommt, auch so bei Meetings oder bei auch privat, also auch wenn ich mal morgens oder so, weißt du, also wenn ich aufstehe, dann möchte ich
das. Wir begleiten dich so, das habe ich mal bei Watermelon
Sugar, hi, singen oder was auch immer und das quasi auch in Restaurants oder im Bus, wenn ich mal im Zug fahre oder sowas, dass sie immer mir hinterherlaufen und immer Musik spielen. Dann würde ich wirklich, dann hätte man es geschafft, oder? Das wäre das Größte. Weil egal, wo die, wenn die anfangen, Musik zu machen, ist in dem Moment sind alle glücklich. Und also wirklich messbar erheblich glücklicher als vor 5 Sekunden, als sie noch keine Musik gemacht haben. Das ist total krass.
Aber wer hält dich davon ab? Krass. Außer dein Visum.
Ach so,
sorry.
Es gibt nichts Neues, nur mal so zu Info. Ja. Es gibt, wir warten auf eine E-Mail. Ich hatte einen. Ich habe einen Lichtblick im Tunnel. Ich habe jemanden kennengelernt, der in einer ähnlichen Situation war und der dann ein Visum danach bekommen hat und der mir etwas Sorge genommen hat, weil den bisher hatte ich niemanden, der irgendwie mal in einer ähnlichen Situation war. Aber es gibt keine Antwort. Ich werde darüber berichten, wenn das irgendwie passiert. Die studieren ja. Der eine macht auch Honig. Imker. Jens macht Honig.
Verrückt.
Die sind so real einfach. Und die machen einfach, das ist wirklich, wirklich, wirklich gute Jungs, muss man sagen. Und also.
Aber was für eine gute neue Generation dann eigentlich, ne?
Voll.
Also von so Leuten, wo du denkst, Mann, so wo man selber manchmal denkt, ach, was hätte ich mit meinem Leben alles machen sollen, denkt man sich bei den Typen dann, geil, was sie alles mit ihrem Leben machen.
Voll. Und die machen es die ganze Zeit. Also theoretisch, die hätten ja auch nicht, also weißt du, ist übrigens wirklich ein gutes Beispiel, dass die sind jetzt schon auch dankbar. Also die sagen schon, das hat uns was gebracht. Natürlich freuen die sich darüber, wenn wir im Podcast über die reden zum Beispiel, weil jetzt auch daraus 1-2 Jobs entstanden sind, völlig zu Recht. Also wenn ich irgendeine Veranstaltung machen würde, würde ich entweder den schönen Branko oder die Jungs als Musiker. Also so, das ist einfach, es ist wirklich eine Bereicherung für alles einfach. Und die haben ja investiert. Die haben ja mir geschrieben, können wir da Musik machen? Ich habe gesagt, ja, kommt mal rum. Und bevor irgendwas passiert ist, haben sie erstmal performt. Und also im wahrsten Sinne des Wortes, die haben erstmal gezeigt, was da ist. Und das ist ja tatsächlich was, also deswegen, vielleicht mag ich die deswegen auch so, weil ich das ja in meiner ganzen Karriere auch immer gemacht habe. Also wir haben ja auch oft über Zirkus Halligalli damals und wir dies und das. Und das war auch bei Jakob wieder Thema, als wir da abends essen waren, wie Jakob, also so, das hat ja einen bleibenden Eindruck anscheinend im ganzen Florida, oder ich keine Ahnung, aber ein paar Leute bei Florida haben ja anscheinend dann doch sich überlegt, das ist schon krass, dass Paul hier jeden Montag irgendwie vorbeikommt und Fotos macht und irgendwie da ist. Und wir mit den Fotos sogar was anfangen können und so weiter. Und das Invest, was ja gar kein Invest war in dem Moment, aber erstmal zumindest seine eigenen Sachen zeigen können, setzt ja zwei Sachen voraus. Ja, erstens irgendwie, also Arbeit, Mühe und dann tatsächlich auch Mut, ne? Weil du halt einfach auf die Fresse fliegen kannst. Also so die Jungs haben dann schon gesagt, so, oh, wir waren mal wieder richtig nervös, als wir vorm Eisladen kurz gespielt haben, weil hätte ja auch sein können, dass du es richtig low findest und sofort sagst, könnt ihr bitte wieder gehen. Und das geht gar nicht. Und das ist ja auch sowas. Also weißt du, es kostet ja immer Überwindung. Also so, ey, das war auch das Geile am Pop-Up-Store. Das war wieder so, dass ich eine Stunde davor, ich war im Büro oben drüber und hatte so ein Meeting und ich bin immer so ans Fenster gegangen. Und ich sag mal so, bis 5 Minuten davor war da niemand. Und ich dachte, okay, scheiße, da kommt jetzt einfach gar niemand. Und dann da runter und dann dies und das und dass dann Leute kamen und dass dann, da war durchgehend eine Schlange und so und das war schon cool. Das, also irgendwie aus der Comfortzone rausgehen und so ja,
ist ja, ja aber safe, das ist ja immer so, ne? Mein Gott, also die Momente, die am wertvollsten im Leben waren, waren sicherlich nicht die, wo man sich total sicher gefühlt hat und nichts entstanden ist, sondern waren immer die Momente, wo man selber total aufgeregt gewesen ist und so ein bisschen auch wahrscheinlich so Momente hatte von, was ist eigentlich die letzten 5 Minuten passiert, weil man irgendwie so dermaßen im Tunnel und dann aber so auch aus dem Gefühl herauskommt, dass es halt viel, viel richtiger ist, als immer unter voller Kontrolle stattzufinden.
Hundertprozentig. Hast du denn, was hast du vor diese Woche?
Du kennst mich, da muss ich jetzt wieder in meinen Kalender reinlauern.
Ich würde mich gern...
Würdest du gern rumkommen?
Ja. Oder vielleicht nächste Woche. Also ich fahre wahrscheinlich nach Hamburg, glaube ich.
Ja.
Aber danach würde ich bei dir dann rumkommen.
Da bin ich nicht. Ich bin...
Aber ich bleibe ja jetzt auch länger. Also bisher. Ja. Deswegen können wir auch einfach hinten rum. Aber ich würde...
Ich habe eine relativ volle Woche, die aber nach den, was ich hier gerade überfliege, 6 Abendessen. Ich bin nur in München, so wie es aussieht.
Ja, dann sortiere ich doch mal, ob ich da irgendwie hinkommen kann.
Ja.
Das ist doch schon mal schön.
Ja, ich bin komplett in München die ganze Woche. Und die Woche darauf ist schwerer tatsächlich. Da bin ich von Montag bis Donnerstag komplett eingespannt. Und dann bin ich von Freitag bis Samstag sogar, also Freitag bis Sonntag sogar weg. Also die Woche darauf wird schwerer für mich. Also 18. bis 24. ist ein No-Go.
Aha, okay.
Ja. Aber nächste Woche geht. Was machst du nächste Wochenende?
Ja, vielleicht am Bodensee. In Ravensburg habe ich hier 2, 3 Seiten.
Nee, da muss ich zu Hause bleiben, weil da, ich habe die Woche drauf, habe ich eine Produktion vom 18. bis 21. und dann vom 22. bis 24. muss ich weg und deswegen bin ich am Wochenende quasi schon so einer Pre-Quarantine, dass man sich nicht nur irgendwo was holt. Ach so, also diese Woche durchgetestet und dann ab Mitte der Woche da warm.
So, jetzt hören wir auf, weil wir müssen ins Bett, mein Freund.
So sieht es nämlich aus, wir werden alt. Ja. Also, von wem werden wir präsentiert?
O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.
Natürlich sind wir nicht bei irgendeinem Mobilfunkanbieter, sondern wir sind ja nicht ohne Grund bei O2.
Die Nummer 1. Wir haben eine goldene Henne auch noch gewonnen.
Das ist richtig.
Danke.
Wir werden nicht satt. Paul, leg dich schlafen.
Ja, bis morgen.
Gute Nacht.